NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. März 1877. Der Geburtstag des Chemikers Franz Josef Emil Fischer.
Kristalliner Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel, Sauerstoff.
Darf ich mal fragen?
Klar.
Worum geht es?
Was kann ich alles aus Kohle machen?
Ah, Kohle.
Richtig, da kann man Chemie draufschmeißen, Jodwasserstoff und versuchen daraus flüssige Kohlenwasserstoffe zu bekommen.
Flüssige Kohlenwasserstoffe?
Paraffine, Zykloalkane, Aromaten.
Benzin, Diesel etc.
Ah, aus Kohle, Treibstoff.
Hm?
Manfred Rasch hat viele Jahre am Max-Planck-Institut für Kohleforschung gearbeitet.
In Mülheim an der Ruhr, damals als wissenschaftlicher Mitarbeiter.
Dieses Institut hieß früher einmal Kaiser-Wilhelm-Institut für Kohleforschung und hatte, als es feierlich eröffnet wurde, einen damals noch jungen Direktor.
Franz Josef Emil.
Kurz.
Franz Fischer.
Das war vor Beginn des Ersten Weltkriegs.
Alles schien auf dem besten Weg, obwohl schon seit längerer Zeit der politische Himmel sich immer mehr verfinsterte.
Erinnert sich Franz Fischer an die Einweihung dieses neuen Instituts, seines neuen Arbeitsplatzes.
Viele führende Männer der westlichen Industrie und viele Vertreter der Wissenschaft waren anwesend. Zusammenfassend gipfelten die Reden darin, dass das Institut dazu berufen sei,
den inneren Wert der Kohle, meine Damen und Herren, ihre Entstehung, ihre Zusammensetzung, ihre Veränderung und ihre Umwandlungsmöglichkeiten zu untersuchen.
Das Geld für das schicke neue Institut kommt aus der Industrie, aus dem Kohlebergbau. Der steht damals schon vor einem Problem.
Die Förderpreise und Verkaufspreise sind nicht kostendeckend. Deshalb interessiert sich die Montanindustrie auch, in die Weiterverarbeitung der Kohle zu gehen. Was kann ich alles aus Kohle machen?
Schmerzlich vermisst bei der feierlichen Eröffnung wird Kaiser Wilhelm II. Der hatte sich angekündigt, hat dann aber anderes zu tun.
Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten.
Ja, und 4 Tage später, nach der Eröffnung, begann der Erste Weltkrieg.
Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Nach der Einweihung hätte das Arbeiten beginnen können, aber es kam nicht mehr dazu. Die Unruhen im Allgemeinen, die Mobilmachung, nahmen unser ganzes Denken in Anspruch.
Und der frisch gebackene Institutsdirektor zieht in den Krieg.
Und kommen gar nicht auf die Idee, dass er als Wissenschaftler eigentlich für die Kriegsführung viel wichtiger ist, als wenn er da irgendwo an der Front ist.
Da ist Franz Fischer 37 Jahre alt.
Ich wurde am 19. März 1877 geboren in Freiburg im Breisgau, in einem hohen, spitzgiebeligen Haus, das von der alten Universität durch die schmale Universitätsgasse getrennt war.
Aufgewachsen in einem deutsch-national gesinnten Haushalt, schlägt sein Herz für Kaiser und Vaterland, aber auch für Physik und Chemie.
Im Oktober 1897 begann ich mein Studium an der Universität München.
Er ist schnell, klug, promoviert, studiert weiter in Paris, geht anschließend nach Berlin. Berlin ist auch die Hauptstadt der Physiker und Chemiker, der Forschung.
Zunächst interessierte mich das neue chemische Institut, das Emil Fischer vor kurzem erbaut hatte.
Emil Fischer, sein Namensvetter zwar, aber nicht verwandt. An Emil Fischers Institut arbeiten junge Talente, die es später einmal weit bringen werden.
Diese ganzen Uranforschungen und so, ja, die Otto Hahn zusammen mit Lise Meitner gemacht hat, die finden damals bei Emil Fischer im Institut statt.
Viele Jahre später werden Otto Hahn und Lise Meitner die Atomspaltung entdecken. Jetzt aber geht Otto Hahn zusammen mit seinem neuen Kollegen Franz Fischer erst einmal auf ganz andere Entdeckungsreisen.
Zum Kurfürstendamm rüber, haben sich ins Café gesetzt und schöne Frauen angeschaut und haben die arme Lise Meitner dann im Keller arbeiten lassen. Ja?
Ich muss sagen, dass ich die 9 Jahre, die ich in Berlin verlebte, nicht nur viel gearbeitet, sondern auch sehr genossen habe.
Musik.
Natürlich, gearbeitet hat er auch, geforscht. Zunächst zu Dingen, die wenig oder nichts mit Kohle zu tun haben.
Über die Wirkung ultravioletten Lichts auf Glas.
Oder
die Möglichkeiten der Bildung von Argon-Verbindungen.
Aber auch und nur ganz so nebenbei über
Grammophonplattenmasse.
Ja, ja, richtig. Die Mixtur, aus der Schellackplatten hergestellt werden. Eine Verbesserung bringt ihm und seinem Kollegen sogar schnelles Geld.
Einen ansehnlichen Betrag, den wir uns vergnügt halten.
Derselbe Kollege besitzt übrigens ein Automobil.
Meine ersten Autofahrten machte ich mit ihm in seinem Wagen.
Autos werden später auch für ihn zu einer Leidenschaft. Vielleicht ist dies der erste Anstoß, sich mit dem Stoff auseinanderzusetzen, der damals beginnt, die Welt mehr und mehr zu verändern.
Paraffine, Zykloalkane, Aromaten,
flüssige Kohlenwasserstoffe.
Ab Mitte des 19. Jahrhunderts brauche ich Petroleum für die berühmten Petroleumlampen. So, und dann kommen Otto zuerst und dann Diesel mit ihren Motoren, Verbrennungsmotoren.
Erdöl wird zum immer begehrteren Treibstoff.
Der Bedarf ist groß. In Deutschland hat einige Erdölquellen, aber die decken nicht die Nachfrage, die da ist.
Franz Fischer besitzt da noch gar kein Auto, aber bald wird er sich eines leisten können. Auf Vermittlung seines Chefs, Emil Fischer, bekommt er den Posten als Direktor des Instituts zur Erforschung der Kohle. Aber dann beginnt der Erste Weltkrieg.
Und im Ersten Weltkrieg kommen keine Importe rein, also braucht man für Lkw, für Flugzeuge und vor allen Dingen für die U-Boote flüssige Kohlenwasserstoffe.
Kohle gibt es reichlich im Reich. Wenn es möglich wäre, aus Kohle Treibstoff zu gewinnen, wäre dies kriegsentscheidend. Franz Fischer, gerade an der Ostfront, wird zurück an sein Institut gerufen.
Und er hat sich in dieses Arbeitsgebiet dann eingearbeitet.
Wie nun wird aus Kohle Benzin?
Kohle wird in Koks umgewandelt.
Durch Erhitzen unter Sauerstoffabschluss.
Und dabei entstehen auch flüssige Kohlenwasserstoffe, einige gasförmige Kohlenwasserstoffe.
Methan, Butan, Propan.
Und es entstehen im Teere.
Es wurden die Benzinausbeuten bei der Schwelung ermittelt und die Weiterverarbeitung der Schwelteere untersucht.
Aus denen kann man dann wieder etliches destillieren, insbesondere schöne Kohlenwasserstoffe, die man zu Parfum weiterverarbeiten kann.
Nur die Benzinausbeute, die ist gering. Und mit Parfum wird keine Schlacht gewonnen. Nach dem verlorenen Krieg forscht Franz Fischer weiter. Er ist mittlerweile angeödet von Mülheim an der Ruhr.
Mülheim ist öde und leer. Weder ich noch meine Assistenten haben hier außerhalb des Instituts geistige Anregung.
Gut, dass er jetzt ein eigenes Auto hat.
Zur Ausspannung von der intensiven Arbeit fuhr ich oft nach dem schönen Düsseldorf.
Dort genießt er, gemeinsam mit einem Kumpel,
ein vielseitig interessierter Junggeselle,
Tanzvergnügen, Karneval und
die schönen Seiten des rheinischen Lebens.
Und forscht weiter. Gemeinsam mit seinem Kollegen Hans Tropsch versucht er, über sogenannte Katalysatoren der Kohle die Kohlenwasserstoffe zu entlocken. Das Wort Katalysator kennen wir heute vom Auto. Chemisch betrachtet ist es
ein Medium, das einen chemischen Prozess anstößt, beschleunigt und anschließend trotzdem wieder so vorliegt, wie es am Anfang war.
Also ein Stoff, der sich idealerweise nicht verbraucht, der aber dazu führt, dass bestimmte chemische Reaktionen in Gang gesetzt werden. Mit verschiedenen Katalysatoren experimentieren Tropsch und Fischer. Und zwar mit Kokereigasen.
Wasserstoff, Methan, Stickstoff, Kohlenmonoxid.
Unter hohem Druck sollen diesen sogenannten Synthesegasen Kohlenwasserstoffe entlockt werden.
Dann ist Franz Fischer zum Vortrag in die USA gefahren. Das heißt also, er ist mehrere Wochen nicht da.
Abteilungsleiter Hans Tropsch macht alleine weiter und lässt den Druck ab.
Er hatte den richtigen Riecher und hat dann wirklich die ersten flüssigen Kohlenwasserstoffe bei Normaldruck erzeugt.
In den nächsten Jahren werden Franz Fischer und Hans Tropsch weiter an ihrer Fischer-Tropsch-Synthese feilen.
Die Benzinsynthese war damals noch nicht so weit, dass man an die Einführung in die Praxis denken konnte. Dazu waren die Ausbeuten an verwertbaren Produkten noch zu niedrig.
Es wird Jahre dauern, bis ein großtechnisches Verfahren einsatzbereit ist. Hans Tropsch geht ins Ausland. Franz Fischer forscht in Mülheim weiter. Die Nazis haben ein gesteigertes Interesse am Verfahren. Schließlich bereiten sie den nächsten Krieg vor.
Wie beim Gummi steht uns auch beim Kraftstoff das natürliche Ausgangsprodukt nicht in ausreichender Menge zur Verfügung. Aber Kohle und Wasser, die beiden einzigen Bausteine, aus denen der Kohlenwasserstoff, Benzin, aufgebaut ist, gibt es in Deutschland.
Das Fischer-Tropsch-Verfahren ist ja dann auch in der Zeit des Nationalsozialismus gefördert worden. Man hat mehrere Fischer-Tropsch-Werke auch hier im Ruhrgebiet gebaut.
In gewaltigen Werken wird dieses Wunder verwirklicht und deutsches Benzin aus deutschen Rohstoffen gewonnen.
Es gibt Fotos, da steht Franz Fischer neben Adolf Hitler.
Das ist hier auf der Ausstellung Schaffendes Volk in Düsseldorf.
Dahinter das Modell einer Fischer-Tropsch-Anlage.
Er erklärt dem Führer von oben herab, weil er ist über 1,90 groß, wie das so geht.
Gleich nach dem Machtwechsel ist Franz Fischer der NSDAP beigetreten. Eher aus Opportunismus, denn aus Überzeugung. Am Institut will er davon nichts hören.
Innerhalb des Instituts ist auf den deutschen Gruß, also das Heben des rechten Armes zu verzichten, aus Arbeitssicherheitsgründen. Das ist schon ein schönes Argument, ja.
Als der Krieg beginnt, wird Benzin rationiert. Franz Fischer aber fährt unverdrossen mit seinem geliebten Wagen quer durch Deutschland.
Auch unsere neuen farblosen synthetischen Schmieröle erleben in diesem Wagen ihre erste Erprobung.
Das waren dann alles kriegswichtige Probefahrten. Ja.
Allmählich aber wird klar, dass sein Verfahren die Erdölknappheit nicht verhindern, ja nicht einmal entscheidend lindern kann. Er selbst hat keine Lust mehr.
Und will also nicht unbedingt für den Endsieg arbeiten, an den er offensichtlich nicht glaubt.
Er lässt sich pensionieren und fährt nach München, seine neue Wahlheimat. Statt Treibstoff wird gegen Ende des Krieges im Fischer-Tropsch-Verfahren eine fettige Pampe hergestellt.
Gatsch nannte man das, aus dem man dann synthetische Margarine hergestellt hat.
Hat aber Nebenwirkungen.
Weil Oxalsäure in dieser Verbindung ist.
Wirkt wie zu viel Rhabarberkompott, sagt Manfred Rasch.
Und wenn Sie zu viel Rhabarber essen, dann findet Ihre Magenschleimhaut das auch nicht gut.
Gegen Kriegsende spielt das auch keine Rolle mehr. Franz Fischer erlebt es in München, ausgebombt und mittellos.
Mein Auto wurde beschlagnahmt,
schreibt er im Sommer 1946, als wäre es sein größter Verlust.
Beschlagnahmt und bezahlt nach Taxwert, wofür ich natürlich nie ein neues kaufen kann. Eine Anfrage, ob ich nach Amerika gehen wolle, habe ich wegen meiner 69 Jahre und der Unterernährung abgelehnt.
Ein halbes Jahr später stirbt er. Und was bleibt?
Ein Eintrag in jedem Chemielexikon. Fischer-Tropsch-Verfahren ist schon eine sehr wichtige Erfindung.
Mit diesem Verfahren aus Kohle,
kristalliner Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Schwefel, Sauerstoff,
Treibstoff zu gewinnen,
Paraffine, Zykloalkane, Aromaten,
ist nicht wirklich rentabel.
Außer sie haben Gruben, wo sie relativ einfach an die Kohle kommen und billige Arbeitskräfte.
Was aber wäre, wenn Biogas, Hausmüll oder landwirtschaftlicher Abfall als Rohstoffe für die Fischer-Tropsch-Synthese dienen könnten? Es gibt Forscher, die glauben, das wäre machbar. Versuche hier zu laufen und würde Franz Fischer noch leben?
Ich steuerte leidenschaftlich gerne unser Auto.
Er würde sich sicher zur Probefahrt melden.
Ja.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an Franz Josef Emil Fischer, der am 19. März 1877 geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.